Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Seit 100 Jahren rollen die Autos auf der Bündner Strasse. Wir fragen nach den Vor- und Nachteilen vom Verkehr im Kanton. Seit 5 Jahren wird der Polentenhügel zu Chur zum kulturellen Hotspot. Wir schauen zusammen mit den Verantwortlichen vom Polenten 7000 zurück. Zuerst aber zu etwas, das seit heute bekannt ist, nämlich wie gross das Haftungsrisiko vom Kanton Graubünden für die Kantonalbank ist. Das ist das Infokompakt, heute mit dem Florian Mani. Guten Abend miteinander. Wie hoch ist das Risiko, dass der Kanton Graubünden die Kantonalbank finanziell unterstützen muss? Das ist die Frage, die im neu veröffentlichten Risiko- und Haftungsbericht beantwortet worden ist. Selina Rettich mit den Hintergründen.
Das Risiko, dass der Kanton Graubünden für die Kantonalbank haften muss, bleibt sehr klein. Das ist das zentrale Fazit vom neuen Risiko- und Haftungsbericht vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young. Der Bündner Finanzdirektor Martin Bühler zeigt sich mit dieser Einschätzung zufrieden.
Also ganz grob gesagt sagt er, dass die Bank grundsolid und gut kapitalisiert dasteht und dass ausgerichtet ist, dass sie auch das eine oder andere Stressszenario ertragen mögen.
Seit dem letzten Bericht im Jahr 2021 ist Graubündner Kantonalbank, kurz GKB, weiter gewachsen. Die Bilanzsumme liegt jetzt bei 35 Milliarden Franken. Trotzdem, die Staatsgarantie vom Kanton gilt nach wie vor. Das heisst, im Notfall müssen die Steuerzahlenden herstehen. Ist das überhaupt noch zeitgemäss?
Das sind jetzt Vorstösse, die noch hängig sind, die die Abgeltung dieser Staatsgarantie überprüft haben. Und das machen wir auch. Wir sind an einer Auslegeordnung dran. Das ist jetzt eine Art der erste Schritt dieser Auslegeordnung. Und werden dann verschiedene Facetten anschauen, eben auch, ist die Abgeltung der Staatsgarantie noch so, wie es sein sollte.
Im Bericht haben Expertinnen und Experten verschiedene Stressszenarien modelliert, zum Beispiel eine Tourismuskrise. Dabei ist geschaut worden, wie gut so Krisen bewältigt werden können und wie sich eine allfällige Haftung entwickeln könnte.
Dass da irgendwo einfach von heute auf morgen der Maximalschaden so einfach mir nichts, dir nichts entsteht, ist völlig unrealistisch. Das sind auch falsche Bilder, oder? Da würde man viel früher schon Anzeichen haben, wo man dann verschiedene Massnahmen könnte ergreifen, weit bevor das überhaupt Staatsgarantie zum Thema wurde. Wichtig ist einfach, dass man bis zum schlimmsten Fall eben Auffanggefäß hat und der allerschlimmste Fall wäre dann eben die Staatsgarantie.
Eine Staatsgarantie ist auch ein politisches Risiko. Darum stellt sich die Frage, will der Kanton Graubünden langfristig für eine Bank mit einer zweistelligen Milliardenbilanzsumme garantieren? Der zuständige Regierungsrat Martin Bühler hat eine Antwort parat.
Es gibt Kantone, die keine Kantonalbank mehr wollen. Es gibt Kantone, die andere Geschäftsformen haben. Der Kanton Graubünden ist jetzt dran, um die Auslegeordnung zu machen. Wir werden genau auf diese Frage dann auch Antworten liefern. Der erste Schritt ist gemacht, der aber sagt, sehr, sehr stabile, sehr, sehr Bank, sehr, sehr gute Ausgangslage. Und genau diese Fragen, wie und wie gross und was alles, werden wir jetzt in den nächsten Monaten angehen.
Die erste Etappe von mehreren Überprüfungen ist somit einmal überstanden.
Bis jetzt haben 4 Kantonalbanken durch die Staatsgarantie unterstützt werden. Eine davon war die Glarner Kantonalbank im Jahr 2008. Die Neuzulassungen von Elektroautos kommen in der Schweiz nur schleppend voran. Ein grosses Hindernis sind für viele die fehlenden Lademöglichkeiten daheim. Das betrifft besonders Mieterinnen und Mieter sowie Stockwerkeigentümer. Letzte Woche hat das Parlament einen Richtungsentscheid gefällt. Der Bund muss dafür sorgen, dass alle einen Zugang zu Ladestationen haben. Der Markus Seifert berichtet.
Für Häuslebesitzer ist es relativ einfach. Sie können nach dem Okay vom Stromversorger selber entscheiden, ob sie ihr Auto mit einer hauseigenen sogenannten Wallbox aufladen wollen. Kostenpunkt inklusive Installation gut 2'000 Franken. Für Mieter- und Stockwerkeigentümerinnen ist es vielfach ein mühsamer Weg, weil das im Mietrecht nicht klar geregelt ist. Das bestätigt der Daniel Hodl. Er ist Stromer mit Meisterprüfung und eigenem Betrieb in Langquart und hat schon einen Haufen Ladestationen verbaut. Beim Einfamilienhaus ist es technisch nicht schwieriger als die Installation einer Waschmaschine. Ein bisschen aufwendiger wird es bei Mehrfamilienhäusern, wenn z.B. eine ganze Tiefgarage mit Wallboxen ausgerüstet wird. dann müsse ein Fachmann für ein Intelligenzmanagement vom Strombedarf sorgen, sagt Daniel Hodl.
Dann sollte man dort so intelligente Systeme installieren, wo die Hauszuleitung überwachen tut, dass die nicht überlastet werden kann und dass am Morgen, wenn die Leute arbeiten müssen mit ihrem Elektroauto, gleich jeder sein Auto geladen hat. Und da redet man von dem sogenannten Lastmanagement.
Der Entscheid vom Parlament dürfte der Strombranche einen spürbaren Schub geben und die Akzeptanz von Elektroautos erhöhen. Und das braucht es, um CO2-Ziel im Kampf gegen Klimaerwärmung zu erreichen. Besonders ökologisch und längerfristig auch günstiger wird das E-Auto, wenn der Strom mit der eigenen Solaranlage produziert wird.
Langfristig gesehen bin ich davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und Photovoltaikanlagen sind noch nie so günstig gewesen, wie es heute sind. Das hat einerseits mit der gestiegenen Masse zu tun, dass wir jetzt einen rechten Marktanteil gewonnen haben und durch das die Preise oben runtergekommen sind. Und das andere ist, von Corona-Zeiten her, ist eine gewisse Überproduktion da. Und die Chinesen können weniger auf Amerika liefern. Dabei tun sie den europäischen Markt mehr bearbeiten. Und das spürt man massiv in den Modulpreisen, die sehr stark gesunken sind.
Einziger Haken, das Auto müsse dann in der Garage stehen, wenn die Sonne scheint. Darum sei die Herausforderung nicht die Produktion des Stroms, sondern die Speicherung. Die Optimierung des Eigenverbrauchs wird sowieso interessanter, weil die EWs im nächsten Jahr für die Einspeisung des Solarstroms massiv weniger zahlen.
Der Batteriespeicher ist natürlich ein ganz interessantes Thema. Dort sind in den letzten 1-2 Jahren die Preise massiv zusammengebrochen, auch aufgrund von gesunkenen Rohstoffpreisen. Wir haben letztes Jahr noch nie so viele Batteriespeicher können installieren und verkaufen. Und das wird sicher die Zukunft sein.
Und eine weitere technische Entwicklung. Neue E-Auto sollen die Funktion von mobilen Speichern übernehmen.
Es sind bereits Autos herum, die das Bivalente laden können. Das heisst, man kann das Auto tagsüber laden und in der Nacht aus dem Auto Strom für das eigene Haus oder das eigene Gebäude brauchen.
Mit mehr Elektroautos steigt auch der Strombedarf. Ich habe Daniel Hodl gefragt, ob denn das Stromnetz parat ist, wenn im ganzen Quartier zusätzlich noch Dutzende Elektroautos aufgeladen werden. Grundsätzlich ja, aber es käme halt darauf an, ob der Stromlieferant seine Aufgaben in der Vergangenheit gemacht hätte. Und das haben nicht alle.
Und ich habe bereits Kunden und Versorgungsgebiete von EW, wo es nicht mehr möglich ist, eine Ladestation nur schon in einem Einfamilienhaus zu installieren, weil die Quartiere an sogenannten Ringleitungen sind. Also mehrere Einfamilienhäuser hängen zusammen auf der gleichen Leitung. Und die langen einfach jetzt in dem angesprochenen Quartier nicht mehr aus, um eine weitere Ladestation können zu betreiben. Aber das sind Altlasten, die rum sind, wo das EW versäumt hat, sich rechtzeitig fit zu machen.
Wer in Zukunft für die Installation und den Betrieb von Ladestationen in Miethäusern zahlen muss, ist noch offen. Der Bundesrat muss jetzt gegen seinen Willen einen Vorschlag ausarbeiten. Schon zum fünften Mal geht es um die Wochenende um am Churer Polentenhügel einen Ort zum Verweilen. Das Polenta 7000. Auch im Jubiläumsjahr gibt es ein vielfältiges Programm von Kinderzirkus über Bingo bis zu Konzert von Musikschaffenden aus der Region. Das Polenta 7000 beschreibt sich selber als Stadtrandzauber mit Autobahnromantik. Seit Mai und noch bis im August wird der Polentenhügel zum kulturellen Hotspot. 2021 ist die erste Ausgabe über die Bühne gegangen. Die Co-Leiterin vom Festival Ann Sommer hätte sich nicht erträumen können, dass es sich so etabliert hat.
Es ist völlig absurd. Es ist wirklich so einfach entstanden, mehr oder weniger aus dem Nichts. Und so ein bisschen, komm, wir probieren es einfach mal. Wenn wir es nicht jetzt machen, machen wir es nie. Und dass es jetzt so krass gewachsen ist und so fest Anklang findet und auch so viel Unterstützung findet von ganz vielen Menschen, ist auch mega, mega schön.
Sie erinnere sich gerne zurück daran, wie es du am ersten Eröffnungsabend gewesen.
Wir sind so da gestanden und es sind einfach Menschen gekommen. Und es ist einfach gelaufen, es hat einfach funktioniert. Und es ist so völlig aus einer Schnapsidee entstanden und so in mega kurzen Jahren. Also ich glaube schon, immer der Eröffnungsabend ist für mich persönlich schon etwas, das mega viel auslöst.
Auch heute noch sei der Eröffnungsabend einmal für das ganze Team ein Moment, um hinzuschauen, was sie erschaffen haben. Nicht nur das Polenta 7000 ist in diesen 5 Jahren gewachsen, sondern auch der gleichnamige Verein, so dann Sommer.
Durch das immer mehr geworden sind, haben wir uns auch mega fest professionalisieren können und können wir auch noch ein bisschen mehr nach den Sternen greifen. Also ich glaube, wir sind sowieso alle ein bisschen durchberaten. Aber es ist halt schon etwas anderes, ob 5 Leute ein bisschen drüber gehen oder ob es 100 sind.
Speziell feiern tut man das Jubiläum nicht, es bleibe alles beim Alten. Man soll hinkommen und einen gemütlichen Abend mit dem Freundeskreis, aber auch mit Fremden können geniessen. Immer im Hinterkopf vom Team bleibe natürlich die Finanzierung vom Festival. Das Problem löse sich aber eigentlich von selber.
Wir haben das mega grosse Glück, dass wir KünstlerInnen haben, die ultra motiviert sind, um das zu spielen. Und durch das wirklich liberaler sind. Also wir können wie eine Fixgage garantieren. Und wir haben das Publikum, das sich dann mega fest bewusst ist, dass sie mitbestimmen, wie das KünstlerInnen gezahlt werden. Und der Rest ist es mehr oder weniger Nullsummenspiel langsam.
Seit 5 Jahren gibt es jetzt das Polenta 7000. Auf die Frage, wo das Festival beim 10-jährigen Jubiläum stehen soll, meint Anne Sommer.
Ich glaube, ziemlich genau da, was jetzt ist. Ziemlich genau so, wie es jetzt ist. Und vielleicht mit einem bisschen noch smoother Backoffice.
Noch bis am 2. August läuft das Polenta 7000, jeweils vom Donnerstag bis am Sonntag. Der Eintritt ist gratis. Ob Mikroplastik, Abgas oder Lärmbelastung, das Auto steht immer mehr unter Druck. Aber es hat auch treue Fans. In unserem 4. Teil der Serie zu 100 Jahren Auto in Graubünden schauen wir auf die Vor- und Nachteile von unserem fahrbaren Untersatz. Es berichten der Linus Reichelt und Zarina von Wiesenfluh.
Es stinkt, es ist laut und es verschmutzt die Umwelt. Aber es ist auch schön, einfach und praktisch. Das Auto, nebst dabei das Lieblingsfortbewegungsmittel von Herr und Frau Schweizer. Schon vor 100 Jahren hat man über den Transport gestritten. Noch früher sind schon Kriege über die Mobilität geführt worden. Auch heute wird noch über das Auto gestritten, wenn auch nicht mehr in dem Ausmaß. Auf der einen Seite die Begeisterten wie der Florin von Planta, Präsident vom Oldtimer Club Chur.
Faszinierend dort mit Technik von den Autos natürlich. Die Begeisterung, die gewisse Autos auslösen können, die Emotionalität, die damit verbunden ist. Und letztlich auch das Lebensgefühl der Freiheit, das trotz vieler Verkehr auch heute genommen ist.
Auf der anderen Seite die das Auto kritisch sehen. Zu ihnen gehört die Geschäftsleiterin der Sektion Graubünden beim Verkehrsclub Schweiz, Yvonne Konrad. Sie sagt, die Freiheit vom Auto nimmt die von den anderen weg. Darum fordert sie ein Umdenken. Die Autofahrerinnen und Fahrer sollen mehr Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmenden nehmen. Immerhin sei das Auto eine Belastung für die Gesundheit. Vor allem der Mikroplastik vom Reifenabrieb, aber auch das Ausstoßen von Abgas.
Lärm ist auch ein Gesundheitsbedenken für viele Menschen. Und das ist natürlich schwierig. Also man muss dort einfach die Bedürfnisse von anderen Menschen auch in Betracht ziehen.
Auch der Florin von Planta sieht, wie das Image vom Auto gesellschaftlich immer mehr unter die Räder kommt.
Leider negativ, allerdings teilweise auch berechtigterweise negativ, einfach durch die Autoflut, die wir gerade auch in Graubünden, ich wohne ja selber praktisch an der A13, also ich weiß, von was ich rede. Wir werden jetzt halt einfach überfahren von der schieren Masse von Autos und das hat natürlich einen negativen Effekt eigentlich auf die Begeisterung oder eben auch auf die Haltung der Leute zu den Autos.
Vor allem etwas wünscht sich der Präsident vom Oldtimer Club, nämlich Rücksicht.
Ich möchte zu Toleranz aufrufen. Früher war es so, dass der Großteil der männlichen Bevölkerung natürlich sowieso pro Auto war. Heute ist das vielleicht ein bisschen anders. Und ich möchte den Leuten, die ein bisschen skeptischer, insbesondere den Oldtimer gegenüber waren, das hat man auch schon erlebt, nicht hauen ab mit euren alten Stinkern, nicht hat mir einmal einer gesagt, das finde ich nicht sehr freundlich und es ist auch nicht angebracht. Das ist ein Hobby wie ein anderes auch.
Aktuell gibt es rund 6,4 Millionen Fahrzeuge in der Schweiz und etwa 6,3 Millionen Personen mit einem Fahrausweis. In Graubünden haben mehr als die Hälfte der Leute ein Auto.
Diskussion ums Auto bleibt emotional. Zwischen Freiheit und Verantwortung und zwischen Nostalgie und Klimaschutz. Morgen schauen wir dann im letzten Teil der Serie 100 Jahre Auto in Graubünden auf die Zukunft. Wie lange rollt das Auto noch so, wie wir es heute kennen? Die grösste und längste Fotoausstellung der Schweiz gibt es im Glarnerland unter dem Namen Wasserwärts. Und zwar mitten in einem 3 Kilometer langen Kraftwerksstollen. In 5 Etappen sind grosse Bilder rund um das Thema Kraftwerk ausgestellt. Die Valerie Schlegel war bei einem Rundgang mit dabei, zusammen mit dem, der die Bilder gemacht hat.
Jetzt heisst es einsteigen. Es geht in Richtung Limmerassee. Die orangen Leuchtwesten sind montiert. Ufer gehen wir mit der Standseilbahn. Quasi einmal durch den Berg durch, bis zum Stollen vom Kraftwerk Limmera. Die Bahn ist eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Heute gibt es aber eine Ausnahme. Die Fahrt ist düster und steil. Aber nach 10 Minuten können wir wieder aussteigen. Wir finden uns wieder in einem dunklen und kalten Kraftwerksstollen der Axpo. Wir sind aber nicht da, um das Kraftwerk anzuschauen, sondern Bilder. Darum steigen wir zum ersten Mal in einen Bus ein. Bei der ersten Etappe der Ausstellung angekommen, sieht man auf einem Bild den Limmerassee mit dem Mutterkopf. Das ist gerade auch das Lieblingsbild vom Fotograf Markus Böhler. Er hat das Bild selber geschossen.
Von der Hütte oben hat es einen Blick auf den Stausee, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich sehe den Grand Canyon. Und an diesem Abend ist ein Gewitter aufgezogen. Auf der rechten Bildhälfte sieht man, wie die Wolken über das Bergmassiv hineinfräsen. Und es war kurz vor dem Eindunkeln. Es hat eine leichte rote Sonnenstrahlenwärme gehabt. Und das Ganze gibt eine Tiefe. Also ich bin am eigenen Foto total begeistert.
So eine eindrückliche Szene wird man natürlich auch in echt sehen. Das ist nicht so schwierig, weil wenige Kilometer vom Bild entfernt, wenn man aus dem Stall rauskommt, sieht man es in echt. Darum steigen wir jetzt in den Bus ein und fahren raus. Die Aussicht ist unglaublich. Keine Minute ist vergangen, seit wir ausgestiegen sind. Schon ist der Fotograf verschwunden. Nach einer kleinen Suche haben wir ihn dann wieder gefunden. Aber warum ist er überhaupt so schnell weggegangen?
Also wir sind da oben gestanden und haben uns aufgewärmt von dem kalten Tunnel, wo ich das gesehen habe. Das hat einfach doch wirklich recht klar. Die Mittagssonne hat eben manchmal auch etwas wahnsinnig Schönes. Und der See ist sehr tief. Jetzt siehst du die Staumauer malen. Die Architektur von dieser Staumauer. Das hat mir jetzt gerade schwierig gefallen. Dann mache ich nochmal ein Foto.
Im Juni hat der See noch einen tiefen Pegel. Erst gegen Ende des Sommers füllt sich der Limmerassee dann wieder auf. Aber wieder zurück zum Bild in der Ausstellung. Auf den zweiten Blick auf das Panorama fallen uns winzige und kleine Zelte von Touristinnen und Touristen auf. Sie sind rechts im Bild auf dem Mutterkopf zu sehen. Letztes Jahr hat man das noch dürfen. Heute ist das Wildcampen dort verboten. Unter anderem, weil die Leute ihren Abfall liegen lassen haben. Darum wünscht sich der Fotograf Markus Böhler vor allem eins.
Was ich mir vorher überlegt habe, ist, wie so schön präsentierte Bilder sind. Du merkst, es geht wirklich, es ist etwas Hochwertiges. Vielleicht denken dann auch viele Leute, wenn sie rauslaufen, wir sind da, wir hinterlassen keinen Abfall und vielleicht.
Wir lassen das Bild jetzt also stehen und schauen einmal den Rest der Ausstellung an. Aus dem Nichts holt der Fotograf seine Kamera wieder raus. Nicht wegen einem schönen Panoramaausblick, nein, er fotografiert seine eigenen Bilder mit einem grossen Lächeln im Gesicht.
Es ist ein untrügliches Zeichen, dass man älter wird, wenn man anfängt, seine eigenen Fotos zu fotografieren. Dass man jetzt da durchläuft und es ist nicht informative Lernpfade, sondern einfach wirklich eine Fotogalerie, das finde ich recht cool.
Wir verweilen noch ein bisschen im Stollen. Irgendwann müssen aber auch wir wieder zurück. Diesmal aber nicht in der dunklen Standseilbahn, sondern mit der öffentlichen Luftseilbahn. Sie überwindet in wenigen Minuten über 1000 Höhenmeter. Also ganz eine steile Fahrt. Nichts für Leute mit Höhenangst. Auch die anderen dürfen hier ins Zittern kommen. So war es zumindest bei uns.
Die Ausstellung «Wasserwärts» ist seit dem letzten Samstag in Lintel offen. Wir kommen zu den Meldungen vom Tag. Heute zusammengestellt von Jasmin Schneider.
In Davos soll der Bau von Zweitwohnungen in Zukunft strenger reguliert werden. Das, weil es zu wenig bezahlbare Wohnungen für Einheimische gibt. Wie Südostschweiz.ch berichtet, sammelt ein Komitee Unterschriften, um eine Volksinitiative zu lancieren. Das Initiativkomitee geht davon aus, dass die nötigen 500 Unterschriften schnell zusammenkommen. Es will, dass beim Umbau von Gebäuden mit mehreren Wohnungen mindestens die Hälfte davon als Erstwohnungen gebraucht werden. Vorbild für das neue Modell ist Flims. Dort gibt es seit 2 Jahren eine ähnliche Regelung. Im neuen Schulhaus Obererlen zu Neffels kann nach der Sommerferien eine Kindergartenklasse nicht wie geplant einziehen. Das Problem sind laut der Glarner Nachrichten fehlende Schränke im Schulzimmer, weil sich 2 Schreinereien um den Auftrag streiten. Der Fall liegt schon länger beim Verwaltungsgericht Glarus. Dabei geht es um 1,5 Millionen Franken. Die Gemeinde Glarus Nordsee blockiert, bis der Streit geschlichtet worden ist. Für den Rest des Schulhauses konnte man Ersatzmöbel finden. Die Zukunft der Kletterhalle Rätikon ist gesichert. Die Bündner Regierung spricht einen Beitrag von bis zu 155'000 Franken für die Sanierung der Halle. Jetzt könnt ihr Verantwortlichen planen, wie Christian Nitz sagt. Er ist der Chef der Kletterhalle Rätikon.
Weil wir den Zuschlag überkommen vom Kanton, dürfen wir die restliche Summe, die noch fehlt, mit einem Übergangskredit finanzieren. Logisch müssen wir den Übergangskredit irgendwie dann auch noch finanzieren, aber das ist eine Sache, die mit der Gemeinde eine Möglichkeit besteht.
Der Umbau der Halle kostet 650'000 Franken, 250'000 Franken zahlt der SAC Prättigau, ein weiterer Teil wird mit Spenden gezahlt. Das Ziel ist, dass die Sanierung der Kletterhalle Rätikon bald einmal starten kann. Wenn die umgebaute Halle wieder öffnet, kann der Christian nicht noch nicht sagen. Neben Geld für die Kletterhalle Rätikon gibt es auch Unterstützung für den Eisverein Viamala. Der will eine Kunsteisbahn in Silz im Domleschg erstellen. Die Bündner Regierung unterstützt das Vorhaben mit bis zu 110'000 Franken. Und dann gibt es noch Geld für das Projekt Housing First. Wie die Regierung mitteilt, verlängert sie den Leistungsauftrag mit dem Verein Oase. Für die nächsten 2 Jahre kriegt der Verein 390'000 Franken. Mit dem Projekt Housing First organisiert der Verein aktuell für 8 langjährige Obdachlose und Suchtkranke eine stabile Wohnsituation. Mit dem neuen Leistungsauftrag gibt es 4 weitere Plätze.
Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die ganze Sendung gibt es zum Nachhören unter radiogriesche.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war der Florian Mani. Schönen Abend miteinander.
Radio Griesche. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.